Hallo und herzlich willkommen zur Folge von Immer wieder VfL nach dem Spiel gegen Wiesbaden. Leider ist Tobias, also der Tobias, der sonst immer dabei ist, noch im Urlaub, aber ich habe mich um Ersatz bemüht und er hat sogar den gleichen Namen, und zwar ist Tobias von 1848 dabei, der mich jetzt hier etwas unterstützen wird, und mit ihm werde ich jetzt über das Spiel reden, über die wichtigsten drei Punkte in dieser Saison zur richtigen Zeit, oder wie siehst du das?
Weil super notwendig, diese drei Punkte zu holen. Am Ende sind wahrscheinlich alle drei Punkte gleich wichtig, aber in der Situation für den Trend unglaublich wichtig.
Ja, also man kam ja nach Wiesbaden mit drei Niederlagen am Stück, irgendwie auch aus den letzten fünf Spielen vier Niederlagen, man hat nur gegen Hannover gewonnen, und dann ja, natürlich hat man da auch gegen Bielefeld und Stuttgart ein bisschen gespielt, aber jetzt gegen den direkten Konkurrenten war es ja auch ein Pflichtsieg. Kein schöner Sieg, aber die drei Punkte, die man holen musste, dreckig, ein Abstiegskampfspiel. Und ja, aber am Anfang sah es ja auch eigentlich gar nicht so danach aus, als ob es am Ende wieder jetzt ein Auswärtssieg wird, denn Wiesbaden kam, bis auf die erste Chance von Ganvula, besser ins Spiel, und ohne Manuel Riemann oder halt ohne einen gut aufgelegten Torhüter hinten drin hätten wir wahrscheinlich auch früh 1-0 oder 2-0 zurückgelegen. Du hast das Spiel von außerhalb beobachten können, also vom Fernseher. Wie hast du das gesehen? Woran lag's?
Man hat schon gesehen, wie viel auf dem Spiel steht. Gerade im Mittelfeld hatte ich bei Lucia und Janel das Gefühl, dass die stark verunsichert waren. Dort hat Wiesbaden ja nur gelauert. Die haben ja schön unsere Doppelsechs einmal umzingelt und noch jemand dazwischen gestellt. Mhm. Und immer, wenn dann ein Ball da reinkam, gab es sofort den Druck. Und man hat schon gemerkt, dass dadurch eine unglaubliche Hektik reinkam, dass da sehr viele schnelle Verarbeitungen versucht wurden, die da nicht so geklappt haben. Und da gab es ja auch relativ gute Konter von Wiesbaden, die darauf gelauert haben. Und entsprechend, wie du sagtest, Riemann und die Abwehrspieler oft in der letzten Sekunde noch irgendwie den Fuß oder die Hand dazwischen bekommen, sonst wäre es direkt nach hinten losgegangen.
Ja, das stimmt. Ja, auch Toto ist mir in den ersten Minuten sehr oft negativ aufgefallen, der ja sonst eigentlich die Konstante im Spiel ist, dass er viele Unkonzentriertheiten hatte, viele Fehlpässe, und erst mit der Hereinnahme von Tesche hat sich das Ganze irgendwo stabilisiert. Ich meine, ihr habt den auch mal das Genie aus Ostwestfalen getauft, wenn ich mich da richtig an einen Artikel erinnere. Und
ja, das war unser Startporträt, als er verpflichtet wurde, ja.
Ja, und irgendwo zeigt er das dann auch immer wieder, dass er, der ist so ein ganz unscheinbarer Spieler, der aber so viel Sicherheit ausstrahlt und so eine Mannschaft stabilisieren kann, was er ja auch schon unter Dutt damals gemacht hat. Der, also ich glaube, der wird auch nach außen hin komplett unterschätzt.
Also jetzt gerade in diesem Spiel war einfach seine Ruhe unglaublich wichtig, ne? Also Janelt und Lucia sind ja beide Spieler, die eher über ihren Bewegungsradius mit ihren Einsatz kommen. Mhm. Und gerade jetzt, wo das Spiel dann so ein bisschen hektisch war und viel hin und her ging, konnten die beiden da nicht so die Kontrolle reinbringen. Und Tesche hat das halt sehr, sehr gut gemacht, hat sich dann halt ein bisschen mehr auch in den seitlichen Räumen im Sechserraum angeboten, hat versucht, da so eine kleine Lücke zu finden und dann halt den Ball angenommen und direkt weitergespielt, anstatt jetzt zu versuchen, irgendwie mit Direktkombination groß was zu machen. Und das war genau das, was bis dahin gefehlt hat, ne? Und so kamen wir dann halt auch besser in die etwas weiteren Räume, auf Weiland, auf Schulz, wie man das wirklich ausspricht, wodurch wir dann halt auch so ein bisschen mehr in die Dominanz kamen, den Gegner weiter reindrücken konnten. Mhm. Das war wirklich absolut essentiell.
Ja, auch, also es war ja vorher, wie ich gerade schon gesagt habe, mehr so die Phase, wo Wiesbaden Druck gemacht hat, wo Wiesbaden dann auch in Führung gehen konnte, und dann mit der Auswechslung von Janel, mit der Hereinnahme von Tesche, kam dann Bochum deutlich besser ins Spiel, wie du jetzt auch gesagt hast, dann die Stabilität, und man konnte mehr die Spieler vorne in Szene setzen, und dann gab es auch viele Chancen, eigentlich fast alle für Ganvula, glaube ich, also ich kann mich eigentlich an nicht so eine richtige Chance von irgendjemand anderen erinnern, aber
es gab eine Dreifachchance, ne, wo irgendwie erst Ganvula, dann aber auch, ich weiß gar nicht was, Lucia und noch jemand quasi in Reihe die Chancen vergeben haben. Aber sonst, stimmt, war es eigentlich überwiegend Ganvula, der dann die Abschlüsse gesucht hat.
Was ja auch nicht schlecht ist, denn als Stürmer, das macht den ja auch irgendwo unberechenbar. Das finde ich immer gut, wenn er es macht. Aber ich finde, so ein Ticken mannschaftsdienlicher könnte er sein. Er arbeitet zwar jetzt auch wieder besser nach hinten, was mir stark aufgefallen ist jetzt in den letzten Spielen. Er war auch am Ende total fertig, aber irgendwo fehlt ihm da die Übersicht für den Mitspieler, finde ich.
Also in dem Spiel war das extrem. Ich glaube, der Philipp Rensch hatte das ja auch geschrieben, dass ihm das teilweise ein bisschen verzweifelt schon vorkommt, von wo dann die Abschlüsse gesucht werden und auch wie hektisch das teilweise passierte. Ich glaube, er war da auch einfach ein bisschen Teil der gesamten Verunsicherung in der Mannschaft. Irgendwie Hektik hat ja bis zur Tesche-Hereinnahme das die Stimmung im Bochumer-Spiel sehr, sehr gut beschrieben.
Ja, ich glaube auch irgendwo, Gambula möchte ja immer die Tore schießen und jetzt, wo er so eine lange Durststrecke hat ohne Tor, dass er jetzt auf Teufel komm raus und mit Biegen und Brechen da einfach dieses Tor schießen möchte und ja, deswegen halt von überall abschließt. Aber es ist ja dann am Ende auch gut gegangen und so ein Abschluss hat dann halt auch ja, über Umwege, über Zoller dann den Weg ins Tor gefunden, der dann ja wieder goldrichtig stand.
Das ist halt genau die Stärke von Zollane, dass er sich immer in den richtigen Momenten im Rückraum oder dann halt von seinem Flügel raus in Tornähe annähert und dann die Dinger halt versenkt. Also super wichtig. Ja. Und wie du sagtest, der Abschluss von Ganvola war da die absolute Voraussetzung. Ja.
Ja, auch um jetzt mal ein bisschen bei Zolli zu bleiben, der sich in den letzten Spielen sehr, sehr stark gesteigert hat und auch irgendwo nicht mehr jetzt für mich persönlich wegzudenken ist aus der Mannschaft, weil er dieses klassische Kampfschwein ist, was du im Abstiegskampf brauchst, oder nicht?
Auf jeden Fall. Also Zoller ist, glaube ich, ein Typ, der einfach so die richtige Mentalität mitbringt, der unglaublichen Einsatz zeigt, gerade wenn er auf der rechten Seite dann im Pressing auch mitspielt, unglaubliche Wege macht. Aber also nicht nur der Einsatz, ich finde, er auch von den Laufwegen her sehr intelligent ist. Also es gab ja in der Vorrunde oder in der Winterpause auch ein paar Testspiele, wo Zoller Stürmer in der Raute gespielt hat. Auch da hat es war es einfach super augenscheinlich, dass er das viel, viel besser macht als viele seiner Kollegen, wie er die Bälle dann lenkt, wie er dann auch verhindert, dass die Pässe auf die Außenverteidiger rausgespielt werden, wo die Raute ja ein bisschen Platz offenbart. Deswegen ist es gut, dass er jetzt auch wieder, um der Mannschaft Stabilität zu geben, mit in der Mannschaft ist. Und wenn er da noch vorne kickt, umso besser.
Ja, auch, also ich habe es am Anfang der Saison bzw. in der Sommerpause geschrieben, dass ein Zolli, wenn er in Topform ist oder halt gut in Form ist, dass er uns absolut weiterhelfen kann. Und das bestätigt er jetzt momentan einfach. Das Tor gegen Hamburg, jetzt gegen Wiesbaden wieder getroffen. Also da finde ich auch einfach, er hat ja auch dann nach dem Tor gegen Wiesbaden, ist er direkt zu Patrick Fabian gerannt, hat dann gesagt, dass, also nach dem Spiel meinte er, dass Patty halt jemand ist, für den man sich einfach zerreißen muss. Und irgendwo, da hat man dann auch einfach als Fan das Gefühl, dass endlich jetzt wieder jemand in der Mannschaft ist, der von außen dazugekommen ist, der sich erneut mit dem Verein verpflichtet und der halt quasi auch irgendwo Fan von dem Verein geworden ist.
Also, wenn es jetzt nicht unbedingt der VfL ist, ich glaube, für die Region steht Zolli schon und der fühlt sich halt auch einfach richtig wohl und wird ja auch vom Verein entsprechend als Botschafter eingesetzt. Der war nicht umsonst derjenige, der hier diesen Aufruf nochmal gestartet hat an die Fans kurz vor dem Spiel, dass die Aktion wahrgenommen wurden und dass nochmal alle Leute dann auch den VfL unterstützen, was ja perfekt funktioniert hat.
Ja, und Zolli ist auch einfach, wenn man jetzt so im Social-Media-Bereich bleibt, vor allem auf Twitter, jemand, der viel mit den Fans interagiert, immer halt auch erreichbar ist, was ja auch besonders gut dann ankommt. Und ich glaube, er könnte jetzt auch in den letzten Spielen zusammen dann mit Toto Riemann und auch Patrick Fabian auf der Bank einer der wichtigsten Spieler in der Mannschaft werden.
Bin ich bei ganz deiner Meinung. Und ich würde sogar sagen, dass er das jetzt schon ist. Also,
Ja,
wie wir
klar.
es gerade auch diskutiert haben.
Natürlich, natürlich. Nicht nur werden, sondern es jetzt schon ist. Muss natürlich immer die Form dann beibehalten, aber das hoffen wir natürlich alle. Ja, aber kommen wir dann mal jetzt eben nach diesem kurzen Schlenker zurück zum Spiel. Nach dem 1-0 gab es dann wieder diese klassische Szene vom Gegner, dass es direkt wieder gefährlich wurde. Lattentreffer nach einer Ecke von Wiesbaden, wovon sie überhaupt sau viele hatten. Und ja, dann mit mehr Glück als Verstand setzt der Spieler im 5-Meter-Raum den Ball ans Außennetz statt ins Tor. Also da hat der VfL sich fast wieder so wie gegen den HSV kurz nach dem 1-0 das 1-1 gefangen. Und da ist also für mich irgendwo die Frage, vielleicht hast du das gesehen von außerhalb, woran liegt das, dass die Mannschaft nach einem Führungstreffer wieder so anfällig wird, wobei es halt dann auch nach Ecken ist, aber wo.
Also ich glaube, in dieser speziellen Situation war es ein bisschen anders, als es bisher so war, weil häufig ist es so, dass man sich dann wirklich ein bisschen zurückzieht, passiver wird, und dadurch dann halt in eine schlechte Position kommt, gerade gegen spielstärkere Mannschaften. Wiesbaden ist ja nun bei Weitem jetzt keine Mannschaft, die uns jetzt auseinandergespielt hätte, aber die haben halt die Offensivpräsenz erhöht, haben noch mehr mit langen Bällen gespielt. Und wir haben halt momentan nicht die Sicherheit, dass wir die einfach allesamt hinten rausköpfen. Wir haben halt insbesondere auch in der Sicherung für den sogenannten zweiten Ball häufig Probleme, dass wir, wenn der Gegner dann irgendwie pölt, auch relativ schnell sehr gestreckt sind. Das heißt, die Abstände zwischen der Abwehr, den Sechsern und den Leuten davor sind sehr, sehr groß. Das heißt, wenn dann halt der erste Ball rausgeköpft wird, ist halt immer noch eine Menge Raum, wo dann der zweite Ball eingesammelt werden kann und dann geht es direkt weiter. Und das war in dieser Situation ein bisschen gegeben. Du hattest es ja auch schon angesprochen, die großen Situationen waren eigentlich alle Ecken oder Standardsituationen, die einfach auch daraus kamen, dass dann die langen Bälle irgendwie nochmal abgefälscht sind, über den Schalten gerutscht sind, irgendwie Abschlüsse aus der zweiten Reihe, die abgefälscht wurden. Ja, aber das reicht halt momentan, ne, weil wir ja nicht die Sicherheit haben, die Dinger einfach souverän rauszuspielen, sondern dann häufig ein bisschen hektisch einfach versuchen, irgendwo hinzuköpfen oder mit irgendwelchen Bogenlampen. Und dann kommt der Ball halt direkt wieder zurück.
Ja, auch eben diese Sicherheit, die du angesprochen hast, das merkt man wirklich in so manchen Situationen, wenn dann die Spieler so viel Zeit gefühlt da hinten haben und dann den Ball einfach unkontrolliert irgendwo in die Mitte schlagen, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht jemanden übersehen haben könnten oder so, der den dann da Druck macht. Also das ist die Abwehr, die ja momentan, also die seit Anfang der Saison ja sowieso das Problem ist, kriegt halt dann mit mehr Spielen halt auch, wird so immer unsicherer hat man das Gefühl. Und ich hoffe jetzt einfach, dass durch dieses zu Null und wo, dass man sich da irgendwie durchretten konnte durch die Offensiv, also in Anführungszeichen Offensivwelle, weil wurde einige Male gefährlich von Wiesbaden, aber wie du auch schon gesagt hast, waren das mehr lange Bälle als dann wirklich gefährliche, hundertprozentige Torchancen. Außer ein paar Mal, wo dann Riemann da war oder halt Dekali auf der Linie. Aber die Abwehr ist irgendwo total verunsichert und braucht halt wirklich jetzt solche Spiele, wo sie zu Null spielt, egal wie. Und daraus muss sie dann das Selbstvertrauen für die nächsten Spiele tanken.
Auf jeden Fall.
Ja, aber das war es dann ja auch eigentlich schon direkt mit der ersten Halbzeit. Also es war irgendwo, hatte man dann die Chancen, man hatte die Dreifachchance, die du da genannt hast, dann die Chance kurz vor der Auswechslung von Janelt, wo er über den Ball tritt, wo Ganvula dann halt wieder abzieht und dann ärgerlicherweise wird der Ball auf der Linie geklärt, sonst kannst du da halt auch schon 1-0 für den VfL spielen. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit hat Wiesbaden logischerweise offensiv gewechselt, weil für die war das ja auch ein Spiel, was die gewinnen mussten. Und wurde dann auch, ja, im Grunde war es ja nur noch ein Anlaufen auf unser Tor.
Und
Oder.
bis zur 60, 65. Minute. Ne? Irgendwann hat man dann gemerkt, dass Wiesbaden auch die Luft ausging. Und dann konnten wir das Spiel wieder ein bisschen beruhigen. Ne? Also gerade die letzten 20 Minuten hatte ich eigentlich keine großen Sorgen mehr. Also die Phase, die wirklich kritisch war, war so von der 45. bis 65., würde ich sagen.
Ja.
Ohne jetzt die exakten Zeiten zu wissen.
Gut, das ist dann sowas, was einem von außerhalb auffällt, wenn du im Block stehst und einfach nur noch angespannt bist, dass dieses Spiel endlich vorbei ist oder man irgendwie dann dieses 2-0 machen möchte. Da ist gefühlt jeder Ball, der irgendwie hinten in der eigenen Hälfte ist, gefährlich. Aber ich finde, dass es dann trotzdem auch da ein paar Mal von einigen richtig gut gemacht wurde. Dekali wurde jetzt auch im Nachhinein gelobt, dass das mit die beste Saisonleistung war. Aber ich finde auch ein Leitsch, der jetzt schon gegen Hamburg eigentlich eine gute Leistung gezeigt hat, außer halt das vor dem 2-1, wo er wegrutscht, hat das wieder richtig gut gemacht und da hinten irgendwo auch, obwohl er so lange weg war, die nötige Ruhe ausgestrahlt, die halt, wie ich gerade schon angesprochen habe, die Abwehr teilweise, oder wie du es auch angesprochen hast, die Abwehr vermissen lässt.
Also bin ich ganz bei dir. Also Leisch hat halt einfach so eine Ausstrahlung, dass man nicht das Gefühl hat, dass er da jetzt gestresst ist, sondern der macht sein Ding, der hat ein sehr gutes Stellungsspiel, ist auch sehr schnell, dass er halt auch viel dann einfach darüber klären kann. Und auch im Aufbauspiel eigentlich souverän, dass er da eigentlich keine großen Böcke einbaut. Und in dem Sinne auf jeden Fall gut, dass er wieder fit ist und hoffen wir, dass er jetzt auch länger fit und gesund bleibt, dass er da vielleicht noch ein bisschen was drauflegen kann. Dann hätten wir quasi doch unsere Winterverstärkung bekommen,
Ja.
ohne dass wir dafür auf dem Transfermarkt hätten tätig werden müssen, ne?
Ja, es ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass er jetzt zu früh eingesetzt wird, zu hart belastet wird und dann ja irgendwann wieder verletzt ist, weil dann bringt es uns auch nichts. Aber wie du schon gesagt hast, die Leitsch, also ich finde, er wirkt halt einfach wirklich nicht, wie er das, als ob er weg war und dann auch immer sowas, dass er den Ball abschirmt, er kommt dann immer noch zwischen Gegner und Ball, wenn der Ball Richtung austrudelt und kann den Ball irgendwie noch abschirmen. Das fällt mir ganz oft auf bei ihm und ist mir vorher nie so richtig aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst oder ob, also ob ich da irgendwas vergesse oder ob das jetzt wirklich so bei Leitsch sehr, sehr oft ist, dass er den Ball halt noch wirklich abschirmen kann, sodass es dann Abstoß gibt, anstatt irgendwie eine Ecke.
Also was das halt ist, ist aus meiner Sicht seine Geschwindigkeit, die ich ja gerade schon erwähnt habe. Dadurch hat er halt eben den etwas schnelleren Antritt, dass er dann mit dem Körper vor dem Gegner ist. Ich habe selbst Innenverteidiger gespielt, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe. Und das ist halt immer recht wichtig, ne? Weil wenn man einmal es geschafft hat, den Körper zwischen Ball und Gegner zu bringen, dann hat man eigentlich den Zweikampf auch gewonnen, weil man sich dann rausdrehen kann und das souverän klären kann, ne? Solange man irgendwie daneben oder dahinter ist, ist die Situation schon unangenehmer. Und das macht er richtig gut. Aber da muss man auch sagen, das ist auch eine Sache, die Bela Kotschap sehr, sehr stark macht, wo der allerdings dabei nicht diese Ruhe und auch nicht diese, sag mal, Zuverlässigkeit vielleicht in jedem Moment ausstrahlt, wie es Leitsch tut.
Ja, was dann auch irgendwo, denke ich, am Alter liegt und vielleicht auch ein Ticken an der Überheblichkeit. Aber du hast es jetzt, also über Bela Kotschap kann man auch nochmal kurz reden, weil er war ja jetzt zum zweiten Mal hintereinander nicht im Kader. Beim letzten Mal haben wir schon darüber gemutmaßt, warum es sein könnte. Meinst du, es liegt an irgendwie daran, dass Reis ihm nicht zutraut, dass er jetzt im Abstiegskampf die nötige Mentalität hat, oder hat das andere Gründe?
Also ich würde es jetzt nicht unbedingt mit Mentalität verbinden. Ich muss allerdings auch sagen, ich kriege natürlich die Interne aus der Mannschaft nicht mit und ich bin auch jetzt nicht in irgendwelchen Foren aktiv, dass ich da diese Insider-Informationen gesteckt bekomme. So über seinen Twitter-Account wurde ja schon häufiger irgendwie gesprochen und über sein Gehabe zusammen mit Ganvula. Aber ich denke mal, dass es auch so ein bisschen diese generelle Unruhe und die Spannung auf dem Kader ist. Mit der Tatsache, dass er halt nicht immer 100% stabil ist, ne? Also zum Beispiel auch gegen Bayern, wo er dann das Spiel seines Lebens macht wahrscheinlich, aber dann doch wieder diesen einen Blackout mit drin hat. Und einfach, um ihn davor ein bisschen zu schützen, könnte ich mir auch vorstellen, dass man ihn momentan da so ein bisschen rausnimmt und dafür dann eher wieder auf Leute wie jetzt Fabian oder auch diesen Griechen, den wir gekauft haben, setzt, die halt ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen mit solchen Situationen und das dann vielleicht einfach abgeklärter auch damit umgehen können.
Ja, ich finde es lustig, wie bei dem Griechen niemand es wagt, den Namen irgendwo nur ansatzweise auszusprechen, sondern jeder nennt ihn einfach nur den Griechen. Das wird
Ja.
ganz toll, wenn er das erste Mal zu Hause aufläuft.
Er wird schon seinen Spitznamen bekommen, ne, dass er dann auch irgendwie nur Farnis oder so heißt, dann
Ja.
ist es ja
Ja, aber das ist, also Theofanis Gekas
einfacher.
ging ja noch. Auch Diamantakos geht noch, aber das ist so ein Name, keine Ahnung. Also, der will sich nicht, also aktuell noch nicht so im Kopf festsetzen bei mir. Mal schauen. Ja,
Ja.
wolltest du noch was sagen?
Nee, genau, bin ich hier ganz bei dir. Also bei mir ist er auch noch nicht völlig angekommen.
Vielleicht kommt das noch. Der aber jetzt auch nicht so richtig im Kader noch, also nicht so richtig reinkommt, was, also ich denke mal, es liegt halt daran, dass er so spät erst dazugekommen ist und dass vielleicht Reis jetzt auch mit Leitsch und Dekali seine vorzeitige Innenverteidigung gefunden hat und Fabian halt dann eher als Mentalitätsspieler auf der Bank haben möchte, oder?
Also ich denke auch, dass er zum einen, weil er halt erst spät reingekommen ist, zum anderen auch sprachlich. Man hat ja gelesen, dass er wohl kein Deutsch spricht und Englisch auch nur so halbwegs. Und ich meine, wenn man frisch in eine Mannschaft kommt und sich dann noch nicht mal gegenseitig coachen kann, dann ist es schon kritisch.
Ja.
Das heißt, da muss geguckt werden. Kann man natürlich auch kritisieren, warum man so jemanden holt, dann noch per Laie, glaube ich,
Ja.
wo man der dann nicht sofort hilft, ne? War vielleicht auch ein bisschen dann doch ein Panikkauf, um doch noch kurz vor Torschluss einen Verteidiger zu präsentieren.
Ach, das war Panikkäufe beim VfL in dieser Saison? Nein. Was, also Winsheimer war doch auch total durchgeplant, hatte man das Gefühl. Ja, aber da wurde ja auch alles, also vieles schon drüber gesagt und ja, jetzt heißt es abzuwarten. Die Mannschaft zeigt es ja irgendwo, hat es jetzt auch gegen Wiesbaden wieder gezeigt, dass sie will. Aber ich weiß nicht, ob du die Seite kennst. Auf Twitter gibt es VfL-Stats. Und die haben dann immer, beziehungsweise die, ich weiß nicht, ob es da mehrere hinter sind, aber die Seite zeigt dann immer vom Spiel nochmal zusätzliche Statistiken. Und da war dann auch
Kenne die
gerade.
Seite sehr gut. Ich bin ja selber auch großer Statistik-Fan und auch ein großer Fan von dem Kollegen. Also es ist nur einer. Ich habe auch schon mal mit ihm hier auf Twitter über Direct Message was gesprochen. Nee, der macht super Arbeit, auch sehr schöne Grafiken.
Ja, gut, dann muss ich die ja nicht weiter erläutern, bevor ich mich hier ins Unendliche verliere. Auf jeden Fall hat die Seite geschrieben, dass der VfL dann wieder in die alten Muster gefallen ist, auch in der zweiten Halbzeit. Und die Konter, beziehungsweise es gab ja kaum Konter, außer zum Schluss, als Wiesbaden dann ja auch die Kraft verloren hat. Hast du das auch so gesehen oder ist das eine Exklusivmeinung von denen?
Er ist natürlich extrem datengetrieben. Ne? Er hat gesehen, dass die Zahlen so waren, dass Wiesbaden irgendwie, glaube ich, in der zweiten Halbzeit 10 zu 0 Schüsse hatte. Wenn man das dann damit verbindet, dann kann man schon sagen, klar, Bochum ist in alte Muster gefallen. Aber für mich war es halt schon so, dass es diese Druckphase war, wo Wiesbaden wirklich auch läuferisch und ich sag mal mit Offensivpräsenz sehr viel investiert hat in den ersten 20 Minuten, womit wir halt nicht klar kamen. In dem Moment, wo wir wieder ein bisschen mehr Raum und Zeit haben, haben wir auch versucht, wieder mehr Ballbesitz zu haben. Ich glaube, dann hatten wir auch wieder deutlich mehr Ballbesitz. Aber logisch, wir konnten Wiesbaden nicht mehr so hinten reindrängen, wie wir es vielleicht in der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte gemacht haben.
Gut, was ja auch irgendwo klar ist, wenn dann die wollen ja, wie schon gesagt, gewinnen, sie spielen zu Hause und dann rennen sie halt an und entweder da rutscht ein Ball rein oder nicht. Und das nicht ist dann halt passiert.
Dann auch gewechselt und muss auch sagen, dass also insbesondere Meier ja dann auch eher eine unglücklichere Leistung gebracht hätte, die Bälle sicherlich nicht so gut festmachen konnte, wie das Schulz noch machen konnte vorher. Und Weiland war dann auch irgendwann durch. Ganvula, wie du sagtest, hat am Ende nur gepumpt. Da konnte man dann auch nicht mehr so viel diese Läufe in die Tiefe anbieten.
Ja.
Und Blum war leider auch ein bisschen unglücklich nach seiner Einwechslung. Ne? Er hat ein, zwei, eins gegen eine Situation versucht, aber so richtig durchgekommen ist er auch
Ja,
nicht.
also da habe ich mir auch mehr erwartet, dass dann noch mal so jemand mit der Schnelligkeit die ordentlich vor Probleme stellt. Und bei Gamvula, also gut, wenn man so aus, also wenn man hört, dass er kaputt war, denkt man sich, ja, der muss ja gelaufen sein wie sonst was. Aber ich glaube, viele vergessen da, dass er da vorne ja auch quasi auf sich alleine gestellt ist und sich den Ball überall abholen muss. Und wenn jemand mal wirklich selber Fußball gespielt hat, wenn man diese intensiven Zweikämpfe führt, die er immer führt, dann ist man ja so schnell kaputt. Und ja, bei ihm war das jetzt halt
Ja,
wirklich.
genau. Also es gab in der zweiten Halbzeit eine wunderschöne Szene, wo wieder nach dem langen Ball wir quasi auch den Ball lang rausgepölt haben. Gandula war ganz alleine vorne, behauptet den Ball gegen zwei Innenverteidiger. Dann kommt irgendwie ein Wiesbadener nach dem anderen dazu. Er hält den Ball irgendwie noch 5, 6 Sekunden und es rückt einfach kein Bochumer nach, weil irgendwie alle kaputt waren oder noch damit beschäftigt waren, den Angriff zu verarbeiten. Und dann verliert er den Ball halt irgendwie gegen den Sechsten. Das war schon tragisch. Ne? Das habe ich auch gedacht, was macht das mit so einem Spieler, wenn du dich da alleine
Ja.
durchprügelst, dich irgendwie gegen fünf Leute behauptest und dann hast du nicht mal die Möglichkeit, eine Anspielstation zu finden und musst den Ball quasi verlieren.
Ja, die Szene habe ich auch im Kopf. Also, ja, dann irgendwann habe ich so andere Szenen im Kopf, wo dann der Ball wird wirklich langsam zurückgepasst und Gamboul hat einfach nicht mehr die Kraft, da hinterher zu laufen, weil den Ball hätte er in den ersten Minuten des Spiels oder auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit locker noch bekommen. Aber das war so kurz vor Ende, da hast du in den Augen gesehen, dass er einfach nicht mehr konnte, dass er einfach tot war. So, er hat
Ja,
alles
aber ich
gegeben.
würde auch wirklich sagen, also er hat sich sowohl körperlich als auch mental aufgerieben, weil er ist ja auch super häufig auf die Flügel rausruschiert, hat irgendwie die Bälle überall abgeholt. Also er hat da schon wirklich auch versucht, der Mannschaft zu helfen, auch wenn man über seine Körpersprache dann teilweise nach so missglückten Aktionen streiten kann. Aber ich meine, das ist halt auch sein Typ, ne? Also
Ja.
dann muss man damit leben.
Ja, also das habe ich auch oft genug kritisiert und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, dass er jetzt, er arbeitet dran. Also das hat er angekündigt und gegen Hamburg ist mir das aufgefallen, gegen Wiesbaden auch. Er arbeitet jetzt mehr mit nach hinten und zeigt, dass er es will. Also es ist nicht mehr so dieses typische, er verliert den Ball und macht nichts mehr. Es ist immer noch da, aber nicht so oft. Ja. So, aber jetzt gerade eben, oder wir haben es schon mehrmals angesprochen, Schulz, wie man ihn ausspricht. Unser Neuzugang hat jetzt das erste Mal längere Zeit einen Einfluss aufs Spiel gehabt. So, wie fandest du das? Also, du hast schon gesagt, dass er die Bälle gut festmachen konnte, halt auch teilweise gut verteilen konnte. Ist dir ansonsten noch was aufgefallen?
Ja, was man sich von ihm auch ein bisschen verspricht, was er leider noch nicht so gezeigt hat, sind ja auch so die Läufe in die Tiefe. Der war ja lange Zeit als Schattenstürmer auch sehr stark, dass er dann wirklich aus der zweiten Reihe kam, was momentan halt eher Zoller macht. Das hat man jetzt gestern noch nicht so gesehen. Aber grundsätzlich auch aus den Testspielen in der Winterpause muss ich schon sagen, habe ich das Gefühl, dass er sehr gut ist, so in der Ballbehauptung im Zehnerraum, dass er da auch eine relativ gute Übersicht hat und auch von der Passtechnik viele Möglichkeiten hat. Also er kann flach durch die Schnittstellen spielen, er kann so angeschnittene, ich sag mal, mittellange Flugbälle spielen, kann aber auch mal Verlagerung über weitere Distanzen. Das ist so eine, ich sag mal, ein ganz gutes Repertoire, was einem dann auch hilft, da ein bisschen mehr Struktur auch in das Offensivspiel zu bekommen. Ich glaube, wenn er da noch ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommt, kann das schon extrem hilfreich für uns werden.
Ja, auch bei Union Berlin haben mir danach einige Fans gesagt, als wir ihn verpflichtet haben, dass er lange Zeit bei denen gebraucht hat, bis er drin war. Aber als er dann drin war, war das eine absolute Verstärkung und sehr, sehr wichtig im Kampf um den Aufstieg. Und ja, dann hoffen wir mal, dass er sich hier schnell einfindet und auch wichtig wird. Denn wie du schon gesagt hast, bringt er ja so viel fürs Offensivspiel mit. Also im Grunde irgendwo wird er uns ja weiterhelfen. Da führt ja eigentlich gar kein Weg dran vorbei, wenn er fit bleibt und ja die Ansätze, die er gezeigt hat, noch weiter ausführt. Ja, aber was mir auch noch aufgefallen ist während des Spiels, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ob du darauf überhaupt geachtet hast, als Meier reingekommen ist, und du hast ja auch schon gesagt, dass der ziemlich unglückliche Szenen hatte, dass er irgendwann die Standards nicht mehr geschossen hat. Dass er da, ja, dass die anderen Leute das eher dann für ihn übernommen haben.
Es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich meine, ich habe, auch wenn ich dann im Fernsehen sitze, habe ich ja die Möglichkeit, auch mich in meinen ganzen Chatgruppen zu bewegen. Da wurde auch schon relativ stark gehatet, als er reinkam und als er dann irgendwie die ersten zwei Ecken geschossen hat, die auch irgendwo in Niemandsland landeten, gab es halt auch entsprechende Sprüche. Aber mir ist nicht aufgefallen, dass es danach nicht mehr gemacht hat. Also ja, wahrscheinlich entsprechende Reaktion, ne? Auch wahrscheinlich Selbstbewusstsein. Er kriegt ja auch mit, wie die Fans dann auf seine Aktion reagieren, wenn dann irgendwie Rumoren kommt oder so.
Ja, das ist dann immer schwierig. Also man kann ihm ja nicht absprechen, dass er nicht bemüht war, aber irgendwo spielte er halt ganz, ganz weit unter den Erwartungen, die die Fans vorher von ihm hatten. Also wirklich sehr, sehr weit drunter. Da hat er bislang ein, zwei gute Spiele gehabt, aber auf ein gutes Spiel kommen irgendwie 10 schlechte Spiele und 5 verletzte Spiele, hat man das Gefühl.
Wobei man aber auch sagen muss, dass irgendwie ein komischer Wechsel von Reis war, weil ich meine, wie ich gesagt habe, das Spiel war geprägt von langen Bällen, von relativ großen Distanzen. Und da einen Spieler reinzubringen, der eher, ich sag mal, der Techniker auf dem engen Feld ist, und nicht jetzt unbedingt das Physis-Monster, das da irgendwie mehrere Sprints anzieht und irgendwie die Kopfbälle behauptet, ja, kann man auch fragen, warum, ne? Also
Ja.
zum Beispiel hätte man ja durchaus auch Blum schon früher bringen können, der dann deine Geschwindigkeit mit reinbringt und Weiland dafür auf die 10 oder ja, weiß ich nicht,
Wer so viele
irgendwelche
Möglichkeiten
anderen
hat.
Optionen, meinetwegen sogar mit Winsheimer, wenn man unbedingt noch irgendwie ein bisschen mehr körperliche Präsenz vorne drin haben will, ne? Das habe ich nicht verstanden und letztendlich hat es dann auch nicht wirklich gut funktioniert.
Ja, also ja, die Wechsel von Reis sind ja sowieso ein Kritikpunkt, der also was man auf jeden Fall kritisieren kann. Entweder er wechselt zu spät, gegen St. Pauli hat er ja, glaube ich, nur einmal in der 89. gewechselt. Also es ist noch alles sehr komisch. Ich weiß nicht, ob es an der Erfahrung liegt, die ihm noch fehlt, oder woran es jetzt bei ihm liegt. Aber die Wechsel sind auf jeden Fall, naja, wie du schon auch gesagt hast, nicht immer sehr passend.
Wenn man ihn bei diesem Spiel zumindest zugute halten muss, dass er das mit Jandl relativ schnell erkannt hat und dann mit Tesche ja auch die richtige Alternative gebracht hat und das auch schon mitten in der ersten Halbzeit, wo man auch vielleicht andere Trainer hat, die sagen, okay, ich warte noch bis zur Halbzeit und wechsle dann, ne?
Ja, aber wobei ich mich da auch frage, was das mit so einem jungen Spieler wie Jandl macht, der sich gerade wieder in die Startelf gespielt hat und dann in so einem Spiel ausgewechselt wird. Also es kann ja auch nicht gut fürs Selbstbewusstsein sein.
Aber ich denke, in dem Fall kann man es kommunizieren, weil er hatte ja auch vorher schon eine gelbe Karte, hat dann, glaube ich, sogar nochmal irgendwie ein kleineres Foul gehabt. Das heißt, er stand halt auch kurz vorm Platzverweis noch dazu, ne? Und wenn man, ich meine, nach 30 Minuten schon kurz vorm Platzverweis steht, dann denke ich, kann man das auch gut argumentieren, dass man sagt, komm, Junge, Heute war nicht ganz dein Tag, nächste Woche greifst du wieder an.
Okay, ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Jetzt aber, wie würdest du denn das ganze Spiel komplett einordnen? Denn das war natürlich ein Befreiungsschlag irgendwo, also nicht der Befreiungsschlag schlechthin, man steht immer noch weit unten drin. Aber würdest du sagen, dass das erst schon mal also der richtige Weg irgendwo schon, aber wie würdest du das Spiel bewerten?
Ja, also ich denke, es war ein wichtiger Befreiungsschlag und hat uns ein bisschen die Luft gegeben, dass wir jetzt die nächsten Spiele bestreiten können, ohne dass wir direkt ganz in den Strudel rutschen. Ich bin aber jemand, der immer sehr viel auch durch die Taktikbrille guckt und da habe ich ganz ehrlich schon ein paar Sorgen. Also ich fand dieses Spiel sowohl von der Individualtaktik, also wie wir uns in bestimmten Situationen vom Anlaufverhalten, in der Zweikampfführung verhalten haben, als auch von der Mannschaftstaktik, also wie wir uns irgendwie auf dem Feld positioniert haben, wie wir im Verbund verteidigt haben, viele Dinge suboptimal. Ne? Ich meine, da ist vielleicht auch mit zu tragen gekommen, dass wir jetzt in den letzten Spielen immer wieder das System gewechselt haben, ne? Nachdem wir irgendwie erst Raute hatten, dann 4-3-3, jetzt haben wir da 4-2-3-1 gespielt, aber auch 4-2-3-1 in so einer Anordnung, wo es eher so ein 4-2-1-3 war. Das ist klar, dass dann der Mannschaft dann vielleicht auch da noch so ein bisschen die Abläufe fehlen. Und das ist auch für mich die Frage, wie zielführend das ist. Eine Mannschaft, die gerade irgendwie genug mit sich selbst zu tun hat, dann auch immer noch zusätzliche Änderungen aufzubürsten, indem man irgendwie ständig das System wechselt. Ne?
Ja, es war ja auch dann das, was unter Dutz so gut funktioniert hat, dass er da einfach ganz klar gesagt hat, das ist das System, das ist die Startelf und damit machen wir das jetzt. Und das hat dann ja auch irgendwo zum Erfolg geführt. Kann man, also wenn vor allem du das jetzt so siehst, du hast ja am Anfang schon zu mir gesagt, dass du sehr viel Ahnung von, beziehungsweise das Ganze sehr viel taktischer siehst und ja, das macht dann natürlich auch den VfL-Fans, die das nicht so sehen, Sorgen, denn man hat es überall schon gelesen, dass Reis taktisch jetzt nicht immer so die Höchstleistung bringt. Und dann kommt als nächstes wieder Stuttgart, was dann halt ein harter Rückschlag werden könnte, wenn man da nicht wieder genauso kämpft wie gegen Hamburg und dann das nötige Glück hat, dass da nicht direkt wieder so ein krummes Ding, so ein Sonntagsschuss reinfliegt.
Da bin ich echt mal gespannt, was dann kommt, ob er jetzt an dem 4-2-3-1 festhält, aber dann gegen Stuttgart wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr zurückgezogen. Ich meine, Wiesbaden spielt natürlich auch ein System, was wahrscheinlich so kein zweiter Verein in Deutschland spielt, mit
Ja.
dieser Fünferkette und den vier Offensiven und nur irgendwie ein Mittelfeldspieler in Niemandsland dazwischen. Der wird Stuttgart sicherlich anders antreten. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir auch irgendwie sehr zerrissen waren, ne? Weil wir dann irgendwie versucht haben, die komplette Dreierkette zuzustellen, hinten irgendwie die Präsenz haben mussten gegen deren Offensive. Und dadurch hatten wir dann halt auch die riesigen Lücken. Ne?
Ja, deren Offensive ist natürlich auch immer. Mit Schäffler haben sie da vorne auch wieder so einen Stürmer drin, der zwar jetzt aktuell nicht in Form ist, aber trotzdem immer für einen Treffer gut ist. Und
Ja,
ja.
klar, die haben vorne den Brecher, dahinter haben sie drei Leute, die relativ viel Dynamik mitbringen, die dann auch ständig in die Schnittstellen reingehen, ist schon unangenehm. Ich meine, nicht umsonst hatte Wiesbaden ja jetzt auch vor dem Spiel gegen uns eine ganz gute Serie gehabt.
Ja, ich meine sogar, also es wurde beim letzten Podcast, hat mir das der Gunnar gesagt, dass die seit dem 9. Spieltag irgendwie drei Spiele erst verloren hatten. Also am 9. Spieltag haben sie den ersten Sieg in der Saison geholt und seitdem dann nur drei Spiele. Die haben ja gegen Stuttgart gewonnen, gegen Hamburg unentschieden. Also da schon auch ein paar gute Resultate dabei und haben sich dann irgendwo so langsam da unten rausgekämpft. Und ja, jetzt kam dann der Rückschlag ausgerechnet in so einem Spiel, was man eigentlich hätte gewinnen können mit ein bisschen mehr Glück und vielleicht auch Qualität vorne drin. Ja, hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist zum Spiel? Ansonsten würde ich die Folge dann jetzt auch gleich beenden. Vielleicht irgendwas, was du noch ansprechen willst, was dir von außerhalb aufgefallen ist?
Also für mich war halt besonders auffällig wirklich, dass in den Zweikämpfen wir uns unglaublich ungeschickt verhalten haben. Ne? Also der Einsatz war bei allen Spielern unglaublich da, aber trotzdem hatten wir Situationen, wo es extrem unglücklich aussah, weil wir einfach zu hektisch angelaufen sind und dann nicht mehr rechtzeitig abstoppen konnten, weil wir irgendwie zu sehr von der Seite kamen, dass man einfach an uns vorbeilaufen konnten. Also so ist so die grundlegenden Dinge wie die Timing, Winkel, das hat halt nicht gepasst. Und das war eigentlich was, wo wir früher mal extrem stark waren, gerade mit, ich sag mal, dem jüngeren Fabian, Felix Bastians. Auch so Arisch kann das eigentlich super gut. Lucia ist da eigentlich auch relativ stark. Und diesmal wirkte das wirklich so ein bisschen wie so ein Hühnerhaufen. Und deswegen war das ja auch so, der Einsatz war da. Deswegen häufig über den Last Tackle konnte noch gerettet werden, weil man dann doch noch irgendwie reingesprungen ist. Aber vorher, es war schon übel. Ich hoffe mal, dass es die Unsicherheit war, dass das jetzt besser wird. Aber wenn das so weitergeht, dann wird es wirklich eine sehr, sehr harte Restsaison für uns.
Ja, und
Weil wenn
da.
man
Ja, Entschuldigung.
nicht in die Zweikämpfe bekommt aufgrund vom Stellungsspiel, dann kann man noch so viel Einsatz zeigen. Ne? Dann im schlimmsten Fall gibt es dann halt ganz viele Fouls und entsprechend die aussichtsreichen Freistoß oder andere Standardsituationen.
Ja, und ich frage mich halt auch, wenn dann wirklich ein Gegner jetzt kommt mit Stuttgart, der deutlich mehr Qualität hat, der ja eigentlich auch einen Kader hat, der Bundesliga spielen könnte, wie die dann mit sowas umgehen, wenn da eine Abwehr ist oder generell. Ja, eine Mannschaft ist, die nicht richtig in die Zweikämpfe nicht kommt, sondern die unglücklich führt, das könnten die halt viel, viel besser ausnutzen als Wiesbaden. Das, ja, das wird spannend am Montag.
Ich gehe auch davon aus, dass wir deutlich kompakter auftreten werden, weil wir halt einfach nicht so hoch anlaufen. Und dann können wir uns auch vielleicht bei mehr gegenseitig helfen und dann auch auf kleinen Räumen wieder besser verteidigen.
Ja, hoffen wir es. Gut. Ja, es wird, also mir ist es auch egal, ob man jetzt jedes Spiel 1-0 gewinnt, so wie gegen Wiesbaden. Hauptsache am Ende steht man über dem Strich und steigt nicht ab. Also ich glaube, da stimmt mir jeder VfL-Fan zu.
Gegen Stuttgart nehme ich ein 1-0 auf jeden Fall.
Ja. Eigentlich nehme ich da sogar 0-0 mit, aber naja, ein Unentschieden hilft einem nicht so viel weiter bei dieser Tabelle. Aber ja, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auch das ganze taktische, beziehungsweise die taktische Komponente mal hier in den Podcast gebracht hast. Und
Ja, vielen Dank für die Einladung.
gerne, gerne. Und dann würde ich mich verabschieden. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal für die Folge vor dem Spiel gegen Stuttgart. Und ja, dann schöne Restwoche noch. Genießt die mit einem Sieg, ist sehr ungewohnt. Und auf Wiedersehen.
Wiedersehen, tschüss.